Vor einigen Jahren, als ich in St. Johann in Pongauen, einem Berg des Salzburger Landes, lebte, sahen wir überall in jeder Ortschaft im ganzen Salzachtal Plakaten von einem riesen Haifisch. Ein weißer Hai war sicherlich dargestellt in dem Bild, 8 Meter lang. Sie werden bis 10 Meter, ist die größte, die gesichtet wurde. Diese war bestimmt ein 8 Meter langer Fisch. Im Begriff, ein schönes Mädchen, wohl, wie soll man sagen, ein sehr schönes Mädchen, aufzufressen auf dem Bild, diese Plakat. Und es war eine Werbung für ein menschenfressender Haifisch, das man besichtigen dann könnte in St. Johann. Eine Schau. Einer der 7 Weltwunder, ein riesen weißer Hai, kommt nach St. Johann. Die Kinder waren alle begeistert. Es kostete übrigens nur 20 Schilling, umgerechnet 3 Mark. Stell dir vor, für nur 3 Mark kann man sowas sehen. Und wenn man zur rechten Zeit ankommt, ist die Fütterung auch zu besichtigen, wo ein Mensch tatsächlich in den Tank mit dem Haifisch einsteigt und den Haifisch füttert. Ja, der Tag kam und ich konnte nicht heraus, ich musste mit den Kindern gehen, den Haifisch zu besichtigen. Der war insgesamt, 80 Zentimeter lang, dieser Exemplar. Und der Mann ist tatsächlich eingestiegen mit kleinen Fischen und hat den Haifisch gefüttert.
80 Zentimeter?
80 Zentimeter war er lang. Aber er war ein Haifisch. Das arme Ding ist herumgeschwommen in einem Kreis die ganze Zeit und die Kinder haben sich lustig gemacht, aber es war zu spät. 20 Schillinge hatten sie schon gebrannt dabei. Und daran dachte ich heute, als ich daran dachte, dass die Leute gekommen sind, um William McDonald zu hören, und da steht Fred Colvin. Wisst ihr, es gibt große Propheten und es gibt kleine Propheten. Bill McDonald behauptet, ein kleiner Prophet zu sein, aber dann was wäre ich? Es ist ein Vorrecht, trotzdem unter euch zu sein, und ich vertraue, dass wir in diesen 2 Tagen doch praktische Wahrheiten für unser Leben vernehmen aus Gottes Wort. Bill wird heute Morgen über ein Thema reden, wie wir aus dem Willen Gottes hinausspringen können, wie wir wollen, anhand des Lebens Sauls. Und ich werde reden über das Leben Saul von einem ganz anderen Gesichtspunkt. Lesen wir heute in 1. Samuel, Kapitel 9. Wir wollen jetzt nicht so sehr eine Biografie dieses Mannes machen. Es ist nicht, dass wir seinen Lebenslauf so sehr betrachten, als dass wir eine wesentliche Frage uns stellen. Hier ist ein Mann, den Gott bestimmt hat zum ersten König über Israel. Wir wollen sehen, wie Gott ihn auf seinen wichtigen Dienst vorbereitet hat. Und wir wollen sehen, wie er versagt hat. Diese Dinge sind geschrieben für uns. Diese Dinge sind geschrieben zu unserer Belehrung. Wir sind davon überzeugt, dass diese Kapitel auch hochaktuell sind im 20. Jahrhundert, wenn wir nachdenken über das Wesen der geistlichen Leitung, wie Gott einen Menschen für Leitungsaufgaben vorbereitet und was für eine verhängnisvolle Sache geistliche Leitung ist. Etwas über diesen Abschnitt zuerst.
Etwas von der literarischen Struktur.
Dieser Abschnitt beginnt, wie wir hier sehen, mit der Forderung Israels nach einem König. Sie wollten wie die Nationen sein um sich herum. Sie verwarfen die Herrschaft Gottes im Richtertum. Gott hatte regiert als Theokrat, die Herrschaft war Gottes Herrschaft, es war eine Theokratie. Das Volk Gottes in keiner innigen Beziehung mit dem Herrn mehr. Das Volk Gottes wollte einen sichtbaren König haben. Sie verwarfen den König, der vom Himmel regiert hatte. Der Abschnitt beginnt also mit der Verwerfung Jehovas als Israels König. Und der Abschnitt endet in der letzten Geschichte wiederum mit der Verwerfung Jehovas. Mit Jehovas Verwerfung von Saul als König. Die erste Geschichte ist die Geschichte von der Verwerfung Gottes als der unsichtbare König Israels. Die letzte Geschichte, die Verwerfung Sauls, des ersten Königs Israels. Lesen wir Kapitel 9, ab Vers 1. Es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, der Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bekorats und so weiter und so fort. Ein vermögender Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und schön. Und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er, von seiner Schulter an aufwärts war er höher als alles Volk. Saul begegnet uns in diesem Kapitel seine Voraussetzungen für die Leitung der des Volkes Gottes werden uns hier vorgestellt, der ideale König äußerlich betrachtet, ein großer, schöner Mann. Und dann lesen wir in dieser ersten Geschichte, dass Kis seine Eselinnen verloren hat. Eine lustige Geschichte. Ich verbringe einige Zeit da in Salzburg und öfters, wenn ich eine halbe Stunde habe, dann gehe ich zur Dom Buchhandlung, das ist die Buchhandlung der Theologischen Fakultät an der Universität. Und ich bin so gern in dieser Buchhandlung, denn ich sehe, was die Leute jetzt für einen Blödsinn verzapfen im Namen der Theologie. Und wie man denkt heute und was für Theorien los sind. Und ich war da in den alttestamentlichen Büchern und es war ein ganz modernes Buch über das Alte Testament. Der Theologe behauptet, dass das Alte Testament besteht hauptsächlich aus Mythen und Fabeln. Und sein Paradebeispiel auf dem Deckblatt seines dicken Buches war Saul, der Sohn von Kis. Der Titel: Auf die Suche nach Eselinnen, verirrten Eselinnen, findet Saul ein Königreich. Ein wahres Märchen, nicht wahr? Das klingt fast wie Gebrüder Grimm. Und das ist sein Thema, und ausgehend von solchen Geschichten möchte er beweisen, dass das Alte Testament märchenhaft geschrieben ist. Aber was hat diese Geschichte zu tun mit den weltbewegenden Ereignissen, die vor uns liegen heute? Die Einführung der Einrichtung des Königtums, was haben verirrte Eseln damit zu tun? Wenn wir das 8. Kapitel anfangs gelesen hätten, hätten wir gesehen, dass das Problem, dass die Einführung des Königtums eingeführt hat, oder wie soll man sagen, Anlass gegeben hat zur Einführung des Königtums, war ein Missstand unter dem Volk Gottes. Die Führer des Volkes Gottes, die Söhne Samuels, haben das Recht verdreht, sie haben Schmiergelder angenommen, es war ein furchtbarer Missstand im Namen der Regierung Gottes. Und die Verantwortlichen des jüdischen Volkes, die Ältesten der 12 Stämme, versuchten diesen Missstand zu beheben. Es war bei der Behebung von Missständen in der Regierung von Gottes Volk, in der Führung von Gottes Volk, das löste diese Lawine aus, diese Entwicklung, wo Israel ganz offiziell von Samuel, von Gott, einen König forderte. Der Missstand, Schwierigkeiten in der Führung von Gottes Volk und die Behebung dieser Missstände. Und das ist genau, was die zweite Geschichte ist, die wir heute lesen. Eselinnen gehen verloren. Und es ist Sauls Aufgabe, diese Eselinnen zurück zu seinem Vater zu führen, einen Missstand zu beheben. Er muss Maßnahmen ergreifen, um die Eselinnen zurück zu seinem Vater zu führen. Wie wird er diesen Missstand beheben? Wie wirst du das Volk Gottes zurück, das verirrte Volk Gottes zurück zu seinem Gott führen, wenn du einige Eselinnen nicht zurückführen kannst zu deinem Vater? Sogar bei dieser einfachen und lustigen Geschichte ist einiges zu lernen über Verantwortung tragen in Gottes Namen, über die Regierung Gottes. Natürlich wollen wir das Volk Gottes mit Eselinnen nicht vergleichen. Das ist nicht das, was wir heute vorhaben. Aber schauen wir, was wir lernen können an dieser Geschichte. Ihr kennt wohl die Geschichte, wie Saul auf die Suche nach Eselinnen durch Land A und Gebirge B und Land C und Land D gelaufen ist, um die Eselinnen zu finden. Und Tage später, da ist er erschöpft und ohne Brot und müde und durstig und hungrig und verzweifelt, und er meint, jetzt wird mein Vater nimmer sich um Eselinnen kümmern. Er wird Sorgen gemacht haben über uns persönlich. Und zu dieser Zeit lesen wir in Vers 6, was sein Knecht ihm sagt. Und der Knecht sprach zu ihm: Siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt, und der Mann ist geehrt. Alles, was er redet, trifft ein, sicher. Lass uns nun dahin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, auf dem wir gehen. Und Saul sprach zu seinem Knaben: Siehe aber, wenn wir hingehen, was wollen wir dem Manne bringen? Denn das Brot ist ausgegangen. Und dann der Knecht sagt, er hat ein Viertel Sechel Silber. Es war die Idee des Knechtes Sauls. Es war nicht seine eigene Idee. Er geriet nicht auf den Einfall, zu den Propheten zu gehen und Gott um Hilfe zu bitten bei der Behebung dieses Missstandes. Tagelang versuchte er selber, die Eselinnen zu finden und zurückzuführen, und dieses Mal, und endlich einmal, und es war nicht seine Idee, Geschwister, will er versuchen, mit Gottes Hilfe das zu tun. Sind wir in uns genügsam als Leiter, als Verantwortliche unter Gottes Volk? Brauchen wir Gott bei der Erledigung unserer Aufgabe? Und dann Saul erlebt eine, sozusagen eine Ausbildung von Gott. Natürlich war Gott empört, als das Volk Gottes anlässlich des Versagens der Söhne Samuels Herrschaft verwarfen, damit Gottes. Aber Gott hat nicht gesagt, okay, ich verlasse euch und ich überlasse euch euren eigenen dem Ergebnis eures Fehlers. Nein, Gott sagt, ich werde bei euch bleiben, und wenn ihr mir gehorcht, dann werde ich wirklich unternehmen für euch. Gott versuchte alles zu tun, was er nur konnte, diesen ersten jüdischen König oder israelitischen König heranzubilden, vorbereiten auf seine wichtige Aufgabe. Er liebte sein Volk. Er liebte Saul. Und er versuchte, ihn auf seine Aufgaben vorzubereiten. Und wenn wir lesen ab Vers 9 oder ab Vers 10, nachdem Saul entschlossen hat, mit Hilfe seines Knechtes zum Seher oder zum Propheten zu gehen, beginnen wir zu sehen die Entfaltung des Trainingsprogramms Gottes für diesen neuen König. Und wegen der Zeit, der Kürze der Zeit heute, glaube ich, es wäre gut, wenn ich irgendwie die Geschichte erzähle. Und ihr könnt das dann nachher lesen. Saul und der Knecht Saul kommen in die Stadt, um Samuel zu suchen. Und gerade dort beim Stadteingang, oder als sie hinaufgehen auf das Hügel, da begegnen ihnen einige Mädchen. Und diese Mädchen fragen sie um Auskunft wegen den Propheten. Sie gingen eben die Anhörer zur Stadt hinauf und dann kommen die Mädchen. Und die Mädchen sagen, eile jetzt, denn Samuel ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Schlachtopfer auf der Höhe hat. So wie ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht zum Essen. Denn das Volk isst nicht, bis er gekommen ist. Und dann schildern sie irgendwie den Vorgang des Opfers und sie betonen immer wieder, zum richtigen Zeitpunkt werdet ihr ihn begegnen. Sie bereiten Saul und seine Knecht auf Gottes Momente vor. Das Volk wird warten auf den Propheten. Das Volk wird nichts unternehmen, bis der Prophet angekommen ist. Und gerade zu der Zeit, oder einen Tag zuvor, hatte Samuel eine Botschaft von Gott bekommen. Wiederum Gottes Momente. Und er sagte, morgen werde ich dir einen Mann zeigen, und er wird der Fürst sein über mein Volk Israel. Du sollst ihm dazu salben. Er wird über mein Volk herrschen. Und sobald Samuel Saul sah aus der Ferne, sagte Gott ihm, das ist der Mann, der über Israel herrschen soll. Die ganze Situation vorbereitet von dem Himmel. Und so Saul geht Samuel entgegen und fragt, wissen Sie, wo der Seher ist? Und er sagt, ich bin der Seher. Und Saul, du brauchst keine Gedanken machen wegen diesen Eseln. Sie sind längst gefunden und dein Vater hat Angst um dich. Aber dein Haus wird groß sein. Du wirst groß sein in Israel. Nach dir steht alles. Nach wem steht alles Begehren Israels, wenn nicht nach dir? Und Saul bekommt die Botschaft Gottes von Samuel, dass er der König Israels sein wird. Er erlebt hier Gottes Momente. Dass Gott immer pünktlich ist. Das Volk wird nicht essen, bis der Prophet kommt. Du kannst warten auf Gott. Auf Gott gibt es Verlass. Sein Timing oder seine Momente sind treffend. Und das wird immer wieder in diesem Text betont. Du kannst warten auf Gottes Momente, seine übernatürliche Führung. Und dann kommt er hinauf zu dem Fest. Alle warten auf Samuel und somit auf ihn. Er kommt hinauf zum Fest und Samuel segnet das Opfer. Und Samuel sagt, bitte den Platz, den ich reserviert habe für diesen Mann, zeigen den Platz. Und der Ehrenplatz ist für Saul reserviert. Und dann bring das Stück, das ich beiseite gesetzt habe für diesen Mann. Und sie kommen mit der Keule. Vielleicht zwei Mann tragen diesen Riesenstück und schmeißen das auf den Tisch. Es wird wohl kein Teller gewesen, so groß. Vor dem neuen König Saul. Und was kann er hier lernen? Sein Brot war ausgegangen. Aber als er zu Gott gekommen ist und Gott gesucht hat, lernt er zweitens, du kannst dich verlassen auf die übernatürliche Fürsorge des Herrn. Alles, was wir brauchen, um seinen Auftrag zu erfüllen, werden wir von ihm bekommen. Und dann in Vers 25 bis Kapitel 10, Vers 1, die gehen von der Höhe der Stadt und sie stehen früh auf, nächsten Tag in der Früh. Der Knecht des Sauls wird ein bisschen eine Fortgeschichte, auf das Samuel alleine mit ihm reden kann. Und Samuel sagt, ich werde dir das Wort Gottes sagen. Und er salbt ihn mit Öl, Symbol der Befähigung des Heiligen Geistes. Und Aussonderung Gottes zu einem bestimmten Dienst. Er wird mit Öl gesalbt. Der von Gott Vorgesehene wird befähigt, seinen Dienst als Gottes, als König des Volkes Gottes zu tun. Drei Lektionen. Du kannst rechnen mit Gottes Momenten. Es ist, seine Momente sind immer treffend. Sein Zug ist nie zu spät. Du kannst rechnen mit seiner Führung. Wie Hudson Taylor gesagt hat, God's work done in God's way will never lack God's support. Gottes Werk getan in seinem Sinn wird seine Unterstützung, seine Mittel nie ermangeln. Du kannst rechnen damit, wenn du in seinem Auftrag arbeitest, dass er alles dazu gibt, was notwendig ist, die Aufgabe zu erfüllen. Er verschickt dich nicht in die Apotheke für einen Gegenstand, das 20 Mark kostet, mit 15 Mark in deiner Tasche. Er wird dir geben, was du brauchst, deine Aufgabe zu erfüllen. Und drittens, Saul erlebt prophetische Führung, das Wort Gottes, Weisung Gottes und Ausrüstung zu seinem Dienst. Aber Gott ist ein guter Lehrer. Und ein guter Lehrer weiß, dass man etwas wiederholen muss, dass die Leute nicht normalerweise beim ersten Mal alles gut kapiert haben. Weißt du, gesagt ist nicht gehört und gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht einverstanden und einverstanden ist nicht angewandt und angewandt ist nicht beibehalten. Und eben deswegen wird der Lehrer wiederholen die Schlüsselpunkte des Unterrichtes. Wie meine Lehrer früher gesagt haben, Schüler, ich hoffe, dass ihr passt auf jetzt in diesem Unterrichtsstunde, denn ihr werdet vielleicht das wiederum hören einmal, was wir heute behandeln. Das heißt, Schularbeit ist im Blick hier in dieser Unterrichtsstunde. Und du bist dumm, wenn du schläfst während des Unterrichts. Aber wenn Saul geschlafen hat, dann Gott wird die Lektion wiederholen. Deswegen lesen wir in Kapitel 10, dass Samuel sagt, du wirst zwei Männer treffen bei dem Grab Rahels. Und sie werden dir die notwendige Auskunft geben. Sie werden dir sagen, dass die Suche der Eselinnen aufgegeben wurde und jetzt hat er Angst um euch. Eine übernatürliche Botschaft, wiederum Gottes Timing, Gottes Momente. Zu dieser bestimmten Zeit wirst du eine Begegnung mit Menschen haben, die dir Auskunft geben. Und dann drei Männer wirst du treffen bei der Eiche Tabor. Und diese drei Männer tragen drei Böcklein, einer trägt dreierlei Brot und einer trägt einen Schlauch Wein. Und sie werden dir und deinen Knecht zweierlei Brot geben. Drei Männer begegnen dir zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die tragen wiederum Lebensmittel. Wir vergessen jetzt die Keule nicht, oder? Und ihr braucht etwas zu essen. Und was ihr braucht in diesem Moment, werdet ihr bekommen. Ihr könnt euch verlassen auf die übernatürliche Fürsorge des Herrn. Alles, was ihr braucht, wird er geben. Und dann drittens, Verse 5 bis 6, übernatürliche prophetische Führung und Ausrüstung zum Dienst. Ihr kommt dann zu einer Aufstellung der Philister auf dem Hügel Gottes, auf einem großen Hügel. Und da im Schatten dieser Aufstellung, im Schatten der Burg, wenn man vielleicht Angst hat, weil die bewaffneten Philister in Reichweite sind, oder du in Reichweite bist von ihren Pfeilen vielleicht, gerade dort, wo du Hilfe brauchst und Stärkung, werden Propheten dir entgegenkommen. Und sie werden prophezeien und dir das Wort Gottes sagen. Und der Heilige Geist wird über dich kommen. Und du wirst ein neuer Mensch werden. Befähigt, den Dienst zu tun, den ich dir gegeben habe. Eine Wiederholung der drei Lektionen. Samuel hatte prophezeit zu Saul. Und jetzt kommen Propheten. Er hatte Saul mit Öl gesalbt. Und jetzt kommt der Heilige Geist höchstpersönlich über ihn, um ihn zu salben zu seinem Dienst. Drei wichtige Lektionen für jeden, der etwas für Gott unternimmt im Einklang mit Gott. Drei Lektionen, die wir nie vergessen wollen. Ich glaube wirklich, dass diese Dinge so oft in Mitleidenschaft gezogen sind bei christlichen Leitern heute. Gottes Timing, seine Führung, dass diese überzeugt sein von Gottes Führung, dass man weiß, dass man den Auftrag von Gott hat und dass Gott zu seiner Zeit sprechen und Türen öffnen wird. Zweitens, dass man rechnen kann mit seinen Mitteln. Und drittens, dann braucht man nichts zu betteln. Wie Baxing mir einmal gesagt hat, wenn Christus auferstanden ist, Fred, brauchst du nie betteln. Wenn Christus auferstanden ist, dann brauchst du nie betteln. Heilsarmee mit ihr Tambourin an der Straße in New York City. Und dann fangen die, weißt du, sie wollen ein bisschen Geld sammeln da nach der Straßenversammlung. Und dann ein Spruch, den man öfters hört, ist, put a nickel in a drum, help another drunken bum, give to the Salvation Army. Tu 50 Pfennig in den Trommel und hilf noch einen betrunkenen Penner, gib der Heilsarmee. Der Name Jesu und der Ruf des Herrn wird in Mitleidenschaft gezogen, wenn Christen nicht gelernt haben, dass sie Gott vertrauen können, für die notwendigen Mittel das zu tun, wozu Gott sie beauftragt hat. Und drittens, wenn wir ihm nicht vertrauen, dass er uns befähigt zu einem Dienst, und wir schließlich mit eigenen Plänen und eigenen Mitteln und eigenen fleischlichen Methoden an das Werk des Herrn geht. Ja, das Ergebnis sieht man heute in der heutigen evangelikalen Kirche. Kapitel 10, Vers 7 und 8. Wieso diese Zeichen? Es soll geschehen, dass diese Zeichen eintreffen, so tue, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir, und gehe vor mir nach Gilgal hinab, und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme, und ich werde dir kundtun, was du tun sollst. Ganz deutliche Führung. Du wirst sehen, alle diese drei Lektionen wiederum bestätigt. Und wenn du das bestätigt siehst, dann hab keine Angst. Tu, was deine Hand zu tun findet. Gott ist bei dir. Er befähigt dich zum Dienst. Aber wenn die richtige Zeit kommt, gehe nach Gilgal und warte auf mich. Saul, tue nichts 7 Tage lang, und dann werde ich opfern für dich, und dann werde ich dir sagen von Gott, was du zu tun hast. Erst später erkannte Saul die Wichtigkeit dieser Unterweisung als die Pointe der drei zeichenhafte Lektionen. Wir müssen, wenn wir im Gottesauftrag sein Volk führen wollen, oder wir wollen von Gott gebraucht werden, zusammen mit anderen sein Volk zu führen, müssen wir hier darin üben, dass wir diese drei Lektionen lernen. Oh, wie wichtig ist das für diejenigen, die wir führen. In Kapitel 10, Entschuldigung, Kapitel 9 und Kapitel 12, sehen wir, dass Saul etappenweise in sein Amt eingeführt wird. In Kapitel 10 lesen wir jetzt eine Privatkrönung, so etwa wie die Krönung Davids im Kreise der Familie in Kapitel 16. Eine Privatkrönung, etwas geschah, was geschah, sogar ohne Kenntnis des Knechtes Sauls, zwischen Saul und Samuel selbst, seine Salbung zum König. Kapitel 10, Vers 17 bis 26, die öffentliche Salbung Sauls, als Gott durch das Los zeigt, welcher Mann, den er erwählt hat. Und dieser Mann, selbst Samuel war von ihm begeistert. Als er diesen Mann präsentierte, einen Kopf größer als alle Männer Israels, sagte, seht ihr den König der Gott, den Gott für euch erwählt hat. Aber einige wertlose Leute, Vers 26, verachtete ihn. Gott hat das Herz vieler berührt, auf dass sie seinem Mann Beistand leisten. Er wollte Saul helfen. Es war wichtig, denn dieser Mann, obwohl er sicher in seinem Herzen nicht Gottes Mann war, er war offiziell Gottes Mann. Er war Gottes Instrument, sein Volk zu führen. Und Gott gab ihm den Beistand verschiedenen Männern, aber manche Männer verachteten ihn. Und so dann lesen wir in Kapitel 11 von dem Feldzug der Ammoniter. Ein Volk, wenn du liest in den anderen Büchern der Bibel, zum Beispiel in den Propheten, die Ammoniter war ein Volk, davon gekennzeichnet, dass sie Gottes Volk geschmäht haben. Der Spott der Ammoniter. Und hier, nachdem sie die Kleinstadt Jabes-Gilead belagern, haben sie als Bedingung der Verschonung dieser Stadt gesagt, ihr müsst unsere Knechte werden und wir werden das rechte Auge ausstecken aus jedem Mann, auf das ihr Schmach werdet und Hohn zu Gottes Volk. Und als Saul diese traurige Situation, dieser charismatische, im guten Sinne des Wortes, Leiter, geriet außer sich, er nahm ein Rind, er zerstückelte es und schichtete Teile im ganzen Land und sagte, so werde ich mit den Rindern umgehen von jedem, der sich nicht mustern lässt, um diese Schmach von Israel abzuwenden. Ein gewaltiger militärischer Sieg hat Gott dann Saul gegeben. Und Saul wurde somit durch diesen sichtbaren Erfolg bestätigt als König Israels. Jetzt hat er die ganze Nation hinter sich, nicht nur als schöner Exemplar von einem König, wie ein König aussehen sollte. Jetzt seine charismatische Leitung wird anerkannt von dem Volk. Und schließlich in Kapitel 12 haben wir den offiziellen Rücktritt des Samuels als Richter. Bisher war er sozusagen Mitregent von Saul gewesen. Und jetzt tritt Samuel bei seiner Rücktrittserklärung in den Hintergrund zurück, nachdem er seine Amtszeit irgendwie eine Verantwortung seiner Amtszeit abgelegt hat. Und dann Gott tritt zurück als König. Verse 7 und weiter. Aber Gott und Samuel versprechen Israel Beistand, trotz ihrem großen Fehler und ihr götzendienstartige Sünde gegen Gott. Gott versprach Israel seinen Beistand und seine Treue. Samuel versprach, dass er nicht aufhören würde, zu lehren und zu beten für Israel. Und jetzt ist das ganze Volk hinter Saul als Gottes König. Gott ist mit ihm. Er hat all die Voraussetzungen. intelligent, stark, groß, mutig, tapfer in der Schlacht. Die ganze Nation hinter ihm her, all das Werk Gottes und die notwendige Schulung Gottes, die drei große Lektionen, die er brauchte, um Gottes Volk erfolgreich zu führen. In Kapitel 13 bis 15 haben wir drei Prüfungen seines Königtums. Genau wie wir drei Lektionen oder Hauptlektionen in dem Unterricht von Saul sehen, im ersten Teil, jetzt drei entsprechende Prüfungen in der Regierung Sauls. Saul hat viele Kriege geführt. Saul hat viele Kampagnen veranstaltet, Feldzüge veranstaltet. Aber hier ist die Geschichte von drei. Drei Exemplare, die sein Reich, seine Regierung kennzeichneten. Und seine Tauglichkeit als König erprobten. Dies sind nicht willkürliche Schularbeiten Gottes, wo Gott einfach eine überraschende Prüfung anstellt, ohne ausreichende Vorbereitung seines Schülers. Hier sind Prüfungen, auf die Saul von Gott sorgfältig vorbereitet war. Die erste Prüfungsfrage lautet in Kapitel 16, Saul, kannst du warten auf meine Momente? Kann Saul warten auf Gottes Momente? Samuel hatte ihn vorbereitet drauf. Samuel sagte ihm, 7 Tage sollst du warten in Gilgal. Und dann komme ich. Und dann opfere ich Gott um euer Willen, um deinet Willen. Und dann sage ich dir das Wort Gottes, was du zu tun hast. Und die Frage ist, kann Saul warten auf das Wort Gottes? Kann er harren auf Gottes Momente? Ist Gott zuverlässig, vertrauenswürdig? Kann man die Regierung eines Reiches mit seiner Hilfe anstellen? Jonathan hatte öfters Initiative ergriffen. Sein kleiner Anschlag da auf die Aufstellung der Philister hat dann eine Musterung der Philister herbeigeführt. Eine riesige Menge von Soldaten. Wir lesen hier 30.000 Streitwagen und 6.000 Reiter und Fußvolk, bewaffnete Fußvolk, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Sagt 30.000 Streitwagen, 30.000 und 3.000 sehen sehr ähnlich aus im hebräischen Text. Und es ist schwierig für mich zu begreifen, wie 6.000 Reiter 30.000 Streitwagen führen könnten. Das ist wahrscheinlich 3.000 Streitwagen und 6.000 Reiter. Das ist die Besatzung der Streitwagen. Und dann Fußvolk wie der Sand am Meer. Und sie sehen Saul entgegen. Und die ganze Musterung Israels, die ganze Leute, Männer Israels, fangen an, sich zu verstecken in den Höhlen und hinter jedem Gebüsch und in den Felsen und in den Burgen und in den Gruben. Sie zitterten hinter Saul her, lesen wir. Konfrontiert mit dieser massiven Darstellung der militärischen Macht der Philister, das ganze Volk zitterte hinter Saul her. Saul steht unter Zugzwang. Er wartet einen Tag, 2 Tage, 3, 4, 5, 6 und jetzt ist der 7. Tag und Samuel kommt nicht zur vereinbarten Zeit. Etwas muss unternommen werden. Jede Stunde verliere ich mehr Soldaten. Wie kann ich gegen die Philister ziehen mit immer weniger Soldaten? Es ist eine unmögliche Situation. Ich kann nicht warten auf Samuel. Und schließlich Saul Maß des Amt des Priester oder des Propheten an, was ihm nicht zustand, opferte selber das Opfer, und als er im Begriff war, das Ganze zu verbrennen auf dem Altar, dort kommt Samuel. Samuel sagt, du hast töricht gehandelt. Ja, aber Samuel, ich musste es tun. Die ganzen Leute flohen von mir weg. Ich musste etwas unternehmen. Ich wollte nicht in den Krieg ziehen ohne ein Opfer. Du hast töricht gehandelt und nicht beobachtet das Gebot des Herrn. Gott hätte dein Reich bestätigt, aber jetzt wird dein Reich einem Mann gegeben, der nach Gottes Herzen gesucht hat, ein besserer Mann als du. Und hier steht Saul. Mit 600 Mann gegen 3000 Panzer und eine Infanterie von unvorstellbarer Anzahl. Saul konnte nicht warten auf die Führung des Herrn, und so wurde er durch diesen Fehler disqualifiziert als Israels König. Ist das nicht ein bisschen willkürlich? Man macht einen Fehler, wartet nicht. Ich meine, menschlich gesprochen ist verständlich, wie er gehandelt hat, oder? Als militärischer Leiter ist verständlich, wie er gehandelt hat. Und wird disqualifiziert als König, ist das nicht ein bisschen hart und willkürlich? Überlege es mal, wie wichtig diese Lektion war. Was wäre der Ausgang eines Angriffes gewesen, wenn Saul plangemäß nach seinem Opfer die Philister angegriffen hätte? 600 Mann. Wir lesen hier weiter im Kapitel, dass die Philister die Eisentechnologie schon beherrscht hatten, dass sie schon ins Eisenzeitalter durchgebrochen waren und die Agrarwirtschaft, der Israel oder diese Agrarland war noch nicht so weit entwickelt. Sie mussten mit ihren Flugscheren, mit ihren Sickeln und so weiter zu den Philistern gehen, um die eisernen Spitzen schärfen zu lassen, denn sie hatten die Technologie nicht. Und eben deswegen, weil die Philister sagten, wir wollen diese Technologie für uns behalten, damit sie nicht Speer und Schwerter machen, etwa wie die amerikanischen Maßnahmen, keine hochentwickelte Technologie nach Russland zu exportieren. Und als die Philister dann ihre Truppenbewegungen begannen, ging ein Haufen nach Süden, ein nach Osten, eins nach Westen. Überlegt es mal. Sie haben nicht einmal vorgehabt, Israel anzugreifen. Und was, wenn Saul unprophezeit die Philister angegriffen hätte mit seinen 600 Mann? Das war eine Katastrophe, eine furchtbare Katastrophe. Aber du sagst, Saul hat es nicht wissen können, dass sie es nicht vorhatten, Israel anzugreifen. Es hat so ausgeschaut, als ob er Israel angegriffen hätte, nicht wahr? Ja, wieso hat er nicht gewusst? Weil er nicht warten konnte auf das Wort des Herrn. Bevor er ein Wort von Gott hatte, war er bereit, Maßnahmen zu ergreifen, Initiative zu ergreifen, in der Führung des Volkes Gottes, ohne ein Wort von Gott. Liebe Geschwister, das ist katastrophal in dem Volk Gottes, wenn wir bereit sind, sie zu führen, ohne Führung von Gott. Wenn wir nicht warten können, Samuel war unterwegs. Saul hatte gerade das Opfer verrichtet. Wie lange hat es gedauert? 20, 30 Minuten. Samuel war nicht verspätet. Gott ist nicht verspätet. Wirklich. Es mag so scheinen. Aber möchtest du dich wollen wir uns regieren lassen von solchen Königen, die nicht in Kontakt mit Gott stehen, die nicht warten auf Gottes Wort, die Initiative ergreifen und führen ohne Gottes Wort? Nein, solche Führer sind Gefahr Nummer eins für das Volk Gottes. Saul war Prüfungsergebnis Nummer eins, untauglich als König. Und die zweite Geschichte, wenn es um die Anzahl des Feindes her geht, wie in der ersten Geschichte, das macht dem Jungen Jonathan nichts aus. Er ist da vor dieser Philisteraufstellung oben auf dem Berg. Und er sagt seinen Waffenträger, ja, wenn wir Gottes Führung hätten, wenn wir wüssten, was Gott wollte, Gott braucht nicht viele Menschen Rettung herbeizuführen. Bei Jehova ist es anders. Er kann retten durch wenige. Er kann retten durch viel. Hauptsache, wir haben Gott auf unserer Seite. Hauptsache, wir haben ein Wort von Gott. Sag mal, Waffenträger, was denkst? Wenn wir uns ihnen zeigen und dann sagen sie, oh, bleib dort, ihr Hebräer, wir kommen herab zu euch. Und wir wollen ein bisschen kämpfen mit euch. Wartet mal, Knaben, dann sollen wir verschwinden, schnell. Aber wenn sie sagen, kommt hinauf, kommt herauf, dann wissen wir, das ist ein Zeichen. Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Und so sie zeigen sich den Philistern und die Philister sagen, im Pongauer Dialekt, komm auf! Ihr dumme Hebräer, was? Ihr versteckt euch nicht in die Höhlen jetzt. Was ist los? Komm auf! Sie sind hinaufgeklettert. Es war so steil, dass Jonathan sein eigenes Schwert nicht tragen konnte. Hier, sogar ohne Schwert in der Hand, klettert er den Berg hinauf. Wieso? Leute, er hatte Führung von Gott. Und er wusste, wenn Gott führt, dass die notwendigen Mittel da zum Sieg ist. Sei es durch wenige, oder sei es durch viel. Und Gott hat eine große Niederlage angerichtet wegen Jonathans Glaubensmut. Und in Vers 18 von dem 14. Kapitel lesen wir von Saul. Wir lesen dann, dass das zu Ohren des Königs gekommen ist. Und er hat die Leute gemustert und er erfährt, dass sein Sohn Jonathan abgängig ist. Ja, wen sonst natürlich? Wer sonst? Der ist der Mann mit Glaubensmut. Und er mustert Israel und sie ziehen in den Krieg. Aber Saul braucht auch ein bisschen Führung. Vers 14 oder Vers 18, wir lesen, da sprach Saul zu Abia, bringe die Lade des Herrn herbei. Denn die Lade des Herrn, die Lade Gottes war an jenem Tag unter den Kindern Israels. Hier ist ein Textproblem. Manche Manuskripten sagen die Lade des Gottes und andere sagen, das Ephod war da. Wenn wir lesen Vers 3, die Rede ist von dem Priester, der das Ephod getragen hat. Und das Ephod war das Mittel, durch das sie Gott befragten. Er rief den Priester, er sagt, komm mit dem Ephod. Und er wollte Gott befragen. Er wollte sehen, was Gott tut. Hat Gott etwas zu sagen über dieses Unternehmen? Und dann lesen wir, und es geschah, während Saul zu dem Priester redete, dann nahm das Getümmel im Lager der Philister fort, und fortzu, und Saul sprach zu dem Priester, ziehe deine Hand zurück. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich, und sie kamen zum Streit, und siehe, da war das Schwert eines jeden wieder des anderen, und so weiter. Oh ja, wir müssen Gottes Führung suchen, sagte er. Bitte komm, Priester. Aber als die Zeit drängt, dann sehen wir, wie wichtig Führung ist zu Saul. Ah, lass es sein. Und er zieht ohne Gottes Führung, nach einem halbherzigen Versuch, Gottes Führung herauszufinden, traut sich wiederum, ohne Gottes Führung, das Volk Gottes in den Krieg zu führen. Mit seinem schwachen Bekenntnis zu der Führung Gottes, seine oberflächliche Frömmigkeit. Keine Zeit, um Gottes Willen zu erfahren. Könnte das je der Fall sein unter Leiter des Volkes Gottes jetzt? So beschäftigt, sie treffen Entscheidungen, ergreifen Initiative, befehlen das Volk Gottes herum, machen Richtlinien für Versammlungen und führen sie aus, aber sie haben keine Zeit, Gottes Führung wirklich handfest zu erfahren. Pass auf, schau mal, was passiert. Sie sind unterwegs in den Krieg und Saul sagt, Männer von Israel, verflucht sei der Mann, der Speise essen wird bis zum Abend und bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Und das ganze Volk kostete keine Speise und so weiter. Vers 24. Die Männer von Israel waren aber sehr angestrengt an jedem Tag. Sie kosteten keine Speise. Vers 28 am Ende. Das Volk ist ermattet. Und so weiter. Das Volk zieht in den Krieg. Und Saul wird jetzt sehr geistlich. Er hat keine Zeit, Gottes Willen wirklich zu erfahren. Dazu hat er keine Zeit. Aber jetzt ein frommer Spruch, nicht wahr? Ein kleiner Eidschwur. Wir wollen streng sein in dieser Gemeinde. Wir wollen nicht, dass es locker ist, wie es ist in anderen Gemeinden. Wir haben eine ziemliche, strenge Handhabung hier. Verflucht der Mann, der ist, bevor er meine Richtlinien, meinen Sieg ausgeführt hat. Keine Fürsorge für die Bedürfnisse der Krieger Gottes. Habt ihr das bemerkt, die zweite Lektion? Was war sie? Die zweite Lektion war, du kannst dich auf Gott verlassen für seine Fürsorge. Sein Brot ist ausgegangen, Saul kannte Hunger. Und da war eine große Keule und Wein und all das hat Gott ihm zur Verfügung gestellt, in seiner Hunger und Durst. Und jetzt sieht er in den Kriegen mit seiner Frömmigkeit. Er weigert die notwendige Nahrung, die notwendige Fürsorge, um den vollständigen Sieg zu erringen. Und sie haben den Sieg nicht errungen. Ihre einzigartige Chance, ein und für allemal den größten Feind Israels zu vernichten, weil er so fromm war, weil er so streng war in seiner Führung. Anscheinend hat Jonathan diesen alten Burschen nicht immer so, wie soll man es sagen, er konnte es nicht begreifen. Das Volk kam in den Wald und Honig war da auf dem Boden, ein Strom von Honig. Aber das Volk aß nichts und Jonathan nahm die Spitze seines Stabes, er hat es in den Honig getan und sich gestärkt. Und es hat nur einen Moment gedauert, es war nur eine Kleinigkeit, aber nur genug, auf dass er genug Kraft hat, weiter den Feind zu verfolgen. Aber Saul hat es verboten, sagt das Volk. Und er sagte, mein Vater ist ein Ärgernis für dieses Volk. Wie oft sind die Führer Gottes Volkes eigentlich zu einem Hindernis geworden? Und durch ihre Menschen erdachten Richtlinien und Gesetzen, die Überlieferungen der Ältesten, haben die Pharisäer gesagt, ohne Grundlage im Wort Gottes haben sie das Volk an den Sieg verhindert. Sehr geistlich. Ja, die Sache ist ernst, wenn du geistlicher wirst als der Heilige Geist und biblischer als die Bibel und christlicher als Christus. Immer wieder muss ich die Frage beantworten. Wie ist das, Fred? Zum Beispiel, einer hat gesagt, wir können einen jungen Bruder nicht im Glauben fördern, hat ein alter Bruder gesagt, weil wir, wenn er nicht öfters aufsteht und betet beim Brechen des Brotes und nicht öfters ein Wort hat in der Verkündigung, dann kann man ihn nicht mitnehmen auf einen Hausbesuch. Irgendein Bruder hat das gesagt, und weil er wirklich ein geschätzter Bruder war, ist das Gesetz seit Jahrzehnten. Ich stellte nur die Frage, in der DDR war ich, Bruder, ich habe nur eine Frage, wo ist dein Bibelvers? Das Problem ist, die selbst erdachten Grundsätze von vielen Führern von Gottes Volk, ohne jegliche biblische Grundlage, hindern jetzt das Volk Gottes, den Sieg zu erringen. Vielerorts redet man gern von Geistesführung, aber mit menschengemachten Formen haben sie den Geist in eine Flasche eingezwungen und mit einem Stöpsel den Geist in seinen Rahmen eingesperrt. Geistliche Führung, was ist das? Geistliche Führung heißt es, vor dem Herrn zu sein, im Kontakt mit ihm. Und die Aussagen des geistlichen Führers werden Menschen nicht verhindern, ihre Aufgabe zu erfüllen, werden Evangelisation nicht verhindern, werden Wachstum nicht verhindern. Diese menschengemachten Grundsätze, keine Jugendarbeit in der Gemeinde, das ist ein Fluch auf das Volk, auf dem Volk Gottes. Ohne biblische Grundlage. Willkürlich. Ich will meinen Sieg erringen und meine Meinung durchsetzen. Und was ist das Ergebnis? Das Volk kämpft ohne die notwendige Nahrung und Ausrüstung, wird matt und müde und schließlich hier begeht eine grausame Sünde. Und der selbstgerechte geistige Führer sagt, schau mal, wie sie gesündigt haben, wenn er die ganze Zeit schuld war, weil er nicht die notwendige, gottgemäße Maßnahmen getroffen hat, dass dieses Volk ernährt, ausgerüstet, mit der notwendigen Fürsorge den Sieg erringen kann. Und so Sauls Religion verlangt, dass Jonathan sterben muss. Stell dir das vor. Er hat geschworen, das ist mein Grundsatz. Ich habe gesprochen, nichts wird daran gerüttelt. Und so der Held Israels, der den eigentlichen Sieg errungen hat, der verantwortlich war, dass es vorwärts geht hier, er muss sterben. Und Gott sei Dank, das Volk Gottes verhinderte den Führer dran, diesen Wahnsinn zu vollführen. Und dann Kapitel 15. Ja, darf ich nur den Grundsatz wiederum nennen hier, aber überleg das mal. Im Namen des Gehorsams. Aber Gehorsam zu Prinzipien, die nicht gottgemäß waren. Selbstgebastelte Prinzipien. Im Namen des Gehorsams ist das Volk Gottes an ihrem Sieg verhindert und wird der Held Israels sterben müssen. Wenn Menschen weniger wichtig sind als Grundsätze, die nicht einmal von der Heiligen Schrift glaubhaft verteidigen werden können, dann haben wir die Führung eines Sauls. Die letzte Geschichte, die dritte Prüfung, nur Steno-Stil jetzt oder Telegraph-Stil. Samuel sagt, Saul, hör mal zu, Bursche. Lies denn den Anfang des Kapitels, ist gewaltig. Samuel sagt, komm hier, Saul. Schau mal, Bursche, Gott hat dir zu König gemacht. Du musst dieses Mal auf meine Stimme hören. Hast du das kapiert? Auf meine Stimme musst du hören. So redet er mit ihm. Danke. So redet er mit ihm. Hat es so unterstrichen mit Rot und Grün, es sah aus, die Botschaft und Saal sah aus wie meine erste Bibel, die ich bekommen habe, wo ich alles unterstrichen habe mit X-Farben, wisst ihr. Aber hat er Gottes Stimme gehört? Nein. Wieso nicht? Unter dem Strich sagt Saul folgendes. Samuel, das Volk wollte die Beute. Und ich konnte sie nicht dran verhindern. Und das, was Gott unter den Bann gestellt hat, das Verbannte heißt, etwas, was abgesondert ist von Menschen, Gott geschenkt wird zu seinen Zwecken. Es gehört Menschen nicht mehr, das, was unter einen Bann gestellt wird. Es ist Gott geweiht, eine heilige Gabe, eine Opfergabe. Und in den und häufig in der Schrift, der Bann wird vollzogen durch den Tod des Verbannten. Sie nahmen von dem Bann. Sie nahmen die schönen Rinder und die schönen Schafe und Ziegen. Sie verschonten den König der Amalekiter, der Sünder, von den Sündern der Amalekiter. Sie nahmen, was unter dem Bann war. Er hat Gottes Wort verachtet, von sich gestoßen. Und jetzt will er Gott ein Opfer bringen. Oh Herr, ich wollte dir nur opfern. Schau mal, wie religiös dieser Mann ist. Er kann nicht warten auf Samuel, so er opfert selber. Er ist so heilig, er sucht den Willen Gottes, aber nur oberflächlich, nur vorgetäuscht sucht er den Willen Gottes. Und dann spricht er seinen Willen in Schwurformel aus. Sehr religiös, nicht wahr? Und schließlich, hier, ich wollte nur opfern. Verkehrte Religion von einem Führer, der nicht im lebendigen Kontakt ist mit Gott. Und das hätte das Volk zerstört. Ungehorsam ist wie Zauberei oder Wahrsagerei, lesen wir hier. Ungehorsam dem Wort Gottes ist wie wenn wir auf die andere Seite gehen und auf die Seite des Feindes gegen Gott kämpfen. In dieser Geschichte hat Saul eine Schlacht begonnen, die das Volk vernichtet hätte. Und in dieser Geschichte hat Saul war nicht willig, den vollständigen Sieg und den vollständigen Bann auszuführen. Und das Ergebnis wäre die Vergiftung des Volkes Gottes mit diesem verbannten Zeug. Dieser Mann wurde als König verworfen. Sein Einfluss über Gottes Volk gebrochen, denn er hatte sich disqualifiziert. Möge der Herr uns helfen zu lernen, dass wir mit seinen Momenten rechnen können, im Einklang mit ihm gehen können. Mögen wir lernen, dass seine Fürsorge immer da sein wird, um seinen Willen zu erfüllen. Und drittens, mögen wir lernen, dass sein Geist und sein Wort befähigt uns, vollständig seinen Willen zu tun. Mögen wir das auch tun. Mögen wir geeignete Leiter für sein Volk werden.